Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Moin Johannes, schön, dass du da bist. Heute mal am Freitag und nicht am Montag, aber das soll der Sache ja keinen Abbruch tun.
Nee, das hat ja mehrere Gründe und hallo erstmal an alle und auch natürlich hallo an dich, Carina. Der Freitag hat ja mehrere Gründe. Erstmal haben wir natürlich heute wieder einen Gast dabei, der mit dem wir natürlich rechtzeitig aufnehmen wollten. Dann ist ja Pfingstmontag für diejenigen, die einen Feiertag haben, oder alle haben einen Feiertag, glaube ich, aber die auch dann frei haben, also vielleicht mancher Landwirt vielleicht dann mit Sicherheit nicht. Und dann gibt's ja noch einen dritten Grund, den kannst du nachher sagen und ist auf jeden Fall ungewohnt freitags. Ich hatte heute auch schon, weil freitags bringe ich immer die Kinder zum Kindergarten und heute und zur Schule. Normalerweise fährt unser Sohn ja mit dem Bus und heute ist aber Fahrradtag im Kindergarten in der ersten Klasse, wo der Polizist kommt. Und da musste einer mit dem Fahrrad kommen und dann war der schon ganz aufgeregt heute Morgen und wir mussten dann mit dem Fahrrad auch zur Schule fahren. Das sind von uns aus so 4 Kilometer über quasi durchs Land. Ne? Wir sind ja relativ weit außerhalb vom Ort. Ja, und dann sind wir so gefahren. Sind wir so gefahren, alle waren in heller Aufregung heute Morgen und auf einmal fahren wir so in den Ort rein und immer mehr Kinder kommen dann da auch Richtung Schule. Vor allem mein Sohn so, Papa, wo ist eigentlich meine Schultasche?
Nein.
Die steht noch zu Hause.
Johannes, ey, you had one job.
Oh, ja. Ja, das hat meine Frau auch gesagt.
Oh Mann.
Hat die schnell angerufen, hat die nochmal eben geholt.
Ich kann es mir so bildlich vorstellen. Weil,
kennst du das, wenn du wirklich, du hast morgens immer so eine Routine, ne? Dann passiert das, dann geht man hinten rum durch den hinten, also wir haben so einen Nebeneingang, wo wir mal rausgehen quasi und da steht immer die Schultasche, da geht man immer vorbei. Ne? Und heute war dann alles anders, weil ich habe erst das Fahrrad dann nochmal, man muss ja gucken, ob alle Lichter funktionieren und die Bremse und so. Da war ich heute Morgen schon alles da am Machen und dann auf einmal standen wir alle draußen. Ich so, ja komm, lass mal losfahren. Ne? Und dann halt vergessen, weil du nicht wie immer daran vorbeigelaufen.
Ja, das kennt man aber auch.
Schön heute. Aber das ist, wie gesagt, ich habe das noch zu meiner Frau gesagt, als Entschuldigung, wenn man einmal von der Routine abweicht, ne, dann habe ich direkt ein Problem. Nein, so schlimm ist nicht, aber.
Aber es ist trotzdem ein bisschen typisch, Johannes.
Ja. Ja, manchmal gehen mir so Sachen dadurch. Aber jetzt, auf jeden Fall hat er jetzt seine Schultasche, sein Pausenbrot und so und
verkehrssicheres
Fahrrad, das ist das Wichtigste, dann kann. Tag heute. Kann man gut ins lange Wochenende nachher starten.
Ja,
ich hoffe, bei dir war der Freitag nicht so aufregend wie bei mir.
Nee, so aufregend war noch nicht. Nee, ich habe tatsächlich bis jetzt auch nur schnell die Hühner gemacht und den Hofladen. Aber bei mir ist ja auch die ganze Woche irgendwie schon sehr aufregend.
Warum eigentlich, Carina?
Ja, ich weiß auch nicht. Also die Zuhörer hören es ja dann, wenn es schon zu spät ist quasi, aber ja, wir heiraten ja am Wochenende, beziehungsweise wir haben ja ein richtiges Partywochenende. Heute hat ja Matthias Geburtstag, morgen heiraten wir.
Herzlichen Glückwunsch, Matthias, dann nochmal. Oder nicht
morgen
nochmal,
heiraten
aber
erstmal. Ja. Morgen heiraten wir standesamtlich und am Sonntag heiraten wir dann noch kirchlich, ja. Und ich sag's dir, wie es ist. Also du wirst es wahrscheinlich wissen, weil du hast es ja schon hinter dir und vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch. Aber so eine Hochzeit vorbereiten ist eigentlich nochmal so Next Level. Also ich dachte die ganze Zeit, wir sind mit allem gut im Rennen und wir sind auch gut im Rennen. Es ist alles soweit vorbereitet, aber deswegen musste ich gerade auch innerlich so ein bisschen lachen wegen deiner Routine da. Ne? Ich bin ja ein sehr organisierter Mensch. Es gibt mittlerweile 5 Millionen Listen für diese Hochzeit. Und trotzdem, Mittwochabend zum Beispiel haben wir uns dann auch nochmal mit den Trauzeugen getroffen, die dann Deko und Co. In die Location bringen morgens. Mhm. Und ja, dann stehst du da, ach ja, was ist eigentlich damit? Ach ja, was ist eigentlich damit? Ah ja, die Frage müssen wir noch klären. Ah ja, hier so das und das noch, ne? Und dann kommst du auch so aus dieser, du denkst, du hast alles vorbereitet, du bist routiniert und hast alles und dann kommen aber immer noch so Kleinigkeiten nochmal auf, wo man dann irgendwie nochmal drüber stolpert und denkt so, ach ja, wie geht denn das überhaupt? Wie machen wir das überhaupt? Und ja, und das ist gerade so die Phase hier und deswegen bin ich ehrlich gesagt, also ich entschuldige mich auch jetzt schon, ich bin heute vielleicht mit den Gedanken ab und zu mal etwas woanders und bin auch langsam wirklich, also im positiven Sinne, aber sehr nervös, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der auch schon geheiratet hat. Seid ihr also verziehen. Wir haben ein vollstes Verständnis dafür. Und ich habe ja schon vorher gesagt, ich bin ja froh, dass wir überhaupt den Termin so hingekriegt haben vor der Hochzeit. Ich habe ja schon ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich jetzt nicht davon weiteren organisatorischen Maßnahmen abhalte.
Ja, ich dachte mir, als wir das besprochen haben, dachte ich mir so, naja, sonst kriegen wir es ja auch immer hin, ne, mit Ernte und so. Also es ist ja nicht so, als hätten wir sonst nicht auch schon mal Stress bei der Aufnahme. Aber das hier ist ein anderer Stress, weil diese Nervosität, diese also positive, freudige Nervosität dazu kommt. Ich bin wirklich, und es ist auch wirklich witzig, wie unterschiedlich die Menschen da sind und auch seinen Partner nochmal in der Situation kennenzulernen. So Matthias wird irgendwie immer ruhiger und ich werde immer hibbeliger.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja,
ja,
so ja ist schön. Ja, dann habt ihr heute noch ein bisschen Geburtstagsfeier oder wie? Oder?
Genau, ja. Ja, also es steht ja jetzt auch soweit alles. Wir haben gestern noch alles dann in den Viehhänger geschleppt, dass wir dann alles auch sicher zur Location fahren können. Ja, und heute eben noch so ein paar betriebliche Dinge, ne, die anstehen. Also Matthias stellt gerade auch die Hühnermobile immer noch, also der macht ja immer einmal die Woche, ne, stellt er die samstags normal turnusgemäß ja immer um, dass die Hühner auch wieder frisches Gras und so haben. Und ja, das macht der heute alles dann anstatt Samstag. Ja, und dann ab heute Nachmittag machen wir dann aber auch mal ein bisschen Kaffeekuchen. Und bei dem herrlichen Wetter, Johannes, wir haben noch gar nicht über das Wetter geredet, wird dann auch später nochmal mit ein paar Leuten der Grill angeschmissen. Ja, nur dass es dann keine lange Messe am besten gibt und keine intensive, weil wir ja dann morgen auch oder ab morgen ja auch alle fit sein müssen. Aber ja, zum Thema Wetter, das war ja auch noch sowas. Wir hatten echt auch, vor allen Dingen, weil es ja letzte Woche wirklich noch so richtig verregnet war, hatten wir echt ein bisschen Bammel, so je näher es an die Hochzeit ging, dass das Wetter wohl gut wird. Und ja, also seit gestern, also wir hatten und gestern war noch ziemlich bewölkt und morgens auch so ein bisschen diesig, aber irgendwann nachmittags ist dann da schon der Himmel aufgerissen und jetzt ist ja wirklich konsequent bei uns hier Bombenwetter gemeldet und an die 30 Grad für Samstag und Sonntag. Also ich glaube, ja, die Notfallfächer, die wir gestern noch bestellt haben für die Hitze, die können wir dann doch vielleicht gebrauchen.
In den Dienst tun. Ja.
Ja.
Ja, das ist doch schön, Carina. Dann bin ich mal ganz gespannt, was du dann in der nächsten Podcast-Folge erzählst, als Rückblick da, ob alles geklappt hat.
Ich auch.
Hat alles geklappt. an dem Tag merkt man das mal gar nicht mehr. Also viele Sachen gehen dann einfach so schnell vorbei. Man, am Ende des Tages fragt man sich, wo ist eigentlich der ganze Tag geblieben?
Das sagen ja alle.
Aber das sagen alle. Ja.
Das sagen alle, so die schon geheiratet haben, genießt jeden Moment. Es geht einfach so schnell vorbei. Und schöne Grüße an meine Tante Hildegard an der Stelle, die auch gesagt hat, ach, warum bist du denn so nervös? Ihr müsst doch nur beide Ja sagen. Ja, wenn es nur das wäre, ne?
Ja, genau.
Ja, so ist es.
Ja, Carina, bevor wir jetzt zu unserem Gast kommen, hast du noch Feedback oder Rückmeldungen gekriegt zur letzten Folge?
Ja, Feedback haben wir wie immer einiges bekommen, aber ein ziemlich lustiges, das wollte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Und zwar stand ich letzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, es war sogar Anfang dieser Woche, meine ich, war ich morgens auch bei meinen Hühnern und habe da gemistet und so. Und dann hat es auf einmal so einen Wolkenbruch gegeben und ich habe aber immer noch nach wie vor das Zelt, beziehungsweise habe es jetzt als Pavillon umfunktioniert, vorm Stall stehen noch aus der Zeit der Stallpflicht, aber ich dachte ja, komm, auch so für den Sommer noch ein bisschen Schattenplätzchen und so, ist ja nicht verkehrt, auf jeden Fall steht das, Gott sei Dank, noch da, weil es so geschüttet hat, also ich wäre wirklich klitschnass gewesen. Und dann habe ich da irgendwie so 10 Minuten festgesessen und hatte dann auch eine Story aufgenommen, so nach dem Motto, ne, hier, dass ich am Hühnerstall festsitze, weil es in Strömen regnet. Aber wir, um Gottes Willen, auch alle froh waren um diesen Regen, den haben wir ja dringend gebraucht. Ja, und darauf schrieb Jan mir dann, Podcast aus dem Hühnerstall gab es auch noch nicht. Ja, ist erst nächste Woche wieder die Aufnahme, aber im Normalfall. Und er findet den Gedanken lustig. Und darauf habe ich dann auch nur geschrieben, kann Johannes ja mal fragen, ob er Lust hat. Also Johannes. Und ich weiß nicht, ob da der Hintergrund nicht ein bisschen laut werden könnte, weil das hörte man in dem Video auch, dass die Hühner im Hintergrund so am Gackern waren. Ja, ob das nicht ein bisschen laut werden könnte, aber können wir ja mal machen.
Ja, da könnten wir wirklich. Kann man bis dahin ein Kabel legen, Carina? Oder ist das Strom, ne?
Das kriegen wir hin. Das, daran soll das nicht scheitern. Also es ist auch Strom am Stall.
Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich fände das auch lustig, das mal zu machen.
Dann müssen wir Videopodcast machen.
Ja, dann müssen wir ein bisschen Videoszenen machen, ja. Wir halten das mal so fest und schreiben das auf unsere lange Liste der Folgenideen.
Johannes als Hahn im Korb.
Ja, Carina, dann würde ich sagen, dann holen wir doch mal unseren Gast dazu, oder?
Ja, unbedingt.
So, jetzt sitzen wir hier mit unserem heutigen Gast. Ja, er steht wie kaum ein anderer, wie ich finde, für die Verbindung von Landtechnik, Praxis und moderner Kommunikation. Er ist sozusagen ein Tausendsasser in vielen Fahrwassern unterwegs. Ja, wir werden gleich wahrscheinlich noch viel über seinen Werdegang hören und wie er jetzt heute zu dem gekommen ist, was er ist. Ja, herzlich willkommen, René Wengelewski. Schön, dass du heute dabei bist, René.
Ja, moin zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
Moin, René.
Ja, René, du bist wie immer der klassische Anfang. Ne? Wer weiß, wer fängt jetzt wieder an zu reden? Ich habe jetzt einfach angefangen. Okay, Carina?
Ja, ich wollte dir nicht schon wieder ins Wort grätschen.
Nee. Ja, aber René, ich freue mich auch, wie gesagt, sehr, dass du heute dabei bist und die Zeit genommen hast, dir uns oder unseren Zuhörern zu erzählen, was du so machst und wie du zu dem, wie gesagt, gekommen bist, was du heute machst, weil ich finde bei dir immer echt bemerkenswert. Ich kenne ja, wir haben ja auch beruflich schon mal zu tun gehabt miteinander und was du alles so machst, finde ich echt bemerkenswert. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie du das alles unter einen Hut bringst.
Das wäre meine Frage aber auch gewesen.
Ja. Aber vielleicht kannst du ja mal anfangen zu erklären, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, wo du jetzt gerade bist. Die erste Frage zum Beispiel wäre, kommst du zum Beispiel vom landwirtschaftlichen Betrieb oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, in der Branche jetzt zu arbeiten?
Ja, tatsächlich komme ich nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb. Also alle, die mich vielleicht auch bei Social Media verfolgen oder mit denen ich so zu tun habe, die fragen sich wahrscheinlich, wie das Ganze so zustande kommt, weil ich habe da eigentlich auch noch nie so groß drüber gesprochen, ob ich jetzt vom Betrieb komme, ob das mein Betrieb ist, den ich so zeige oder nicht. Und ich komme tatsächlich nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb. Also ich bin nicht der klassische Landwirtssohn, der irgendwann den Betrieb übernimmt oder übernehmen sollte oder übernommen hat. Ich bin ursprünglich in der Gaststätte groß geworden.
Auch also, schön.
Also ganz anderer Bereich, genau.
Aber auch mit blöden Arbeitszeiten, oder?
Ja, also wir haben da tatsächlich, mein Bruder und ich haben da als Kinder immer mitgearbeitet, also auch mit Biergarten und allem Pipapo ja. Am Radwanderweg. Also das war damals schon recht groß aufgehangen. Aber letztendlich konnten wir uns da nicht für begeistern. Und ich denke mal, das wird nicht nur bei uns hier im Bereich so sein. Ich denke mal, dass ja deutschlandweit, dass die Gaststätten auch so langsam einschlafen und dass es auch weniger wird. Von daher ist die bei uns auch gar nicht mehr im Betrieb. Die ist nur noch sonntags zum Abendshoppen auf und das war's dann. Und ja, Landwirtschaft, gute Frage. Eigentlich alle aus meinem näheren Umfeld, aus meiner Familie haben da gar nichts mit am Hut. Ja, das muss irgendwie historisch noch von meinen Großeltern kommen, weil mein Großvater mütterlicherseits war ein großer Landwirt in Kellenhusen und da muss das irgendwie herkommen. Und ich hatte das Glück, dass ich mit 12, 13 auf einem benachbarten Betrieb immer sein konnte, mitfahren konnte. Also in dem Zuge schöne Grüße an Arndt, das ist nach wie vor mein bester Kumpel. Und von dem konnte ich alles von der Pike auf anlernen. Also der hat mir alles gezeigt von, was sind Unteroberlenker, wie funktioniert eine Maschine, wie drischt man, wie funktioniert Pflanzenbau, sämtliche Maschinen, Trägerführerschein da gemacht und so weiter und so fort. Also der hat mich an der Hand genommen, einmal alles gezeigt und tatsächlich musste ich auch alles im Detail erstmal wissen, bevor ich auf eine Maschine rauf durfte. Also ich musste unzählige Stunden auf Mähdrescher zum Beispiel erstmal mitfahren und aus dem Kopf beide Seiten des Dreschers aufzeichnen können, sämtliche Antriebe, welcher Riemen wohin läuft, welche Trommel antreibt, bevor ich den selber fahren durfte. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen meine Detailverliebtheit in der Technik her. Und dann habe ich irgendwann Fachkraft Agrarservice gelernt, weil ich einfach nicht so der Tiermensch bin, ehrlicherweise. Der Betrieb hat zwar damals auch noch Schweine gehabt, aber da konnte ich mich nie so richtig für begeistern. Also immer Agrartechnik so das Ding gewesen für mich. Und dann hatte der Arndt mich auch drauf gebracht, Mensch, da gibt's einen neuen Beruf. Fachkraft Agrarservice heißt der, also landtechnisches Lohnunternehmen. Da musst du nichts mit Tieren machen. Aber ich sag dir eins, geh am besten nicht auf den Kartoffelbetrieb, sagte er noch.
Wieso das denn?
Ja, er sagte, ja, Mensch, da musst du am Verlesetisch stehen, dies, das. Und er hatte da damals so ein bisschen Erfahrung wohl gesammelt in seinem Studium oder nebenher oder keine Ahnung was. Man sagte, ja, ich glaube, das ist nichts für dich. Ja, und wie es so kommen sollte, bin ich im Lohnunternehmen gelandet, was groß in Kartoffeln war. Ja, und da habe ich erst ein halbes Jahr so nebenher gearbeitet, weil ich damals blöderweise mein Abi abgebrochen habe, weil ich unbedingt Landwirtschaft machen wollte, so wie man denn halt damals so war und mein Abi nicht fertig gemacht habe. Dann bin ich da erst angefangen, habe ein halbes Jahr da gearbeitet, und habe dann irgendwann gefragt, Mensch, bildet ihr auch aus? Ich sagte, ey, ja, also ich dürfte ausbilden, habe aber nie einen Auszubildenden gehabt, also bist du dann die Nummer eins. Ja. Und dann habe ich da ab 2011 meine Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice gemacht und 2014 dann auch absolviert und auch recht erfolgreich, also einer der drei besten aus dem Jahrgang, so dass ich dann auch zum Berufswettkampf nach Iden, Berlin eingeladen wurde. Boah, cool. Und tatsächlich glücklicherweise da auch den für mich entscheiden konnte. Und
wow, du warst der beste Auszubildende in ganz Deutschland dann.
Ja, genau.
Boah.
Und das war auch ganz lustig. Das war auch bei uns in der lokalen Kreiszeitung die Headline vom Schulabbrecher zum zum Bundessieger.
Was für eine
Ja, genau. Und aber nichtsdestotrotz, von anfänglich mit 12, 13 jeden Tag Trecker fahren wollen, kam dann irgendwann natürlich dann so die Erkenntnis, dass es irgendwie nicht alles hunderte Stunden im Monat auf dem Trecker zu sitzen, so dass ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, nach der Ausbildung noch das Fachabi zu machen, also das Abi nochmal wieder nachzuholen, um mir die Möglichkeit offen zu lassen, nochmal studieren gehen zu können. Und ja, dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann war ich ein Jahr in Hannover, habe da mein Fachabi im Prinzip nachgeholt. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Landtechnikunternehmen beworben, beziehungsweise ich gar nicht mal selber, sondern meine damalige Freundin, die war ein bisschen hinterher zu sagen, Mensch, ihr macht das doch mal. Und habe mich mehr oder weniger dann einfach irgendwo beworben. So, und dann waren drei große Landtechnikhersteller im Ring, sage ich mal. Und bei Grimme wurde ich dann damals eingeladen. Und bei einem zweiten noch, aber Grimme war so das Interessanteste und nächste dran. Und da hatte ich dann nachher zwei Vorstellungsgespräche tatsächlich, weil ich hatte in der Bewerbung mit meiner damaligen Freundin reingeschrieben, Mensch, wie sieht das aus? Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal ins Ausland. Ich habe durch diesen Bundessieg halt ein Stipendium offen. Mhm. Und eventuell könnte man ja was gemeinsam machen, dass ich die Flüge bezahle und dann vor Ort arbeite oder ähnliches. Ja, und so kamen dann zwei Vorstellungsgespräche raus. Einmal als Praktikant im Ausland und einmal als Student im Prinzip im Werk. Mhm. Bei beiden Vorstellungsgesprächen war auch Frau Grimme dabei. Also das ist auch immer ganz cool, dass die sich da so einsetzt und die, ich sag mal, bei den ganzen Vorstellungsgesprächen der Auszubildenden und Studenten mit dabei ist. Cool. Ja, und dann habe ich tatsächlich auch für beides eine Zusage gekriegt und war dann erst ein halbes Jahr in Indien und in China unterwegs und danach dann duales Studium bei Grimme. So, das ist erstmal so der grobe Abriss.
Aber dual, also jetzt... China. Jetzt müssen wir in der Reihe nachgehen. Was hast du in Indien und China gemacht?
Hätte ich jetzt auch gar nicht unbedingt erwartet.
Ja, also da kam im Prinzip auch eins zum anderen, weil während des Gesprächs zu dieser Praktikumsstelle kam dann raus, dass ich halt innerhalb meiner Ausbildung eine DL 1500 gefahren habe, also ein zweireihig gezogener Überladeroder, der bei uns umgebaut war zum Schwattleger. So, und da habe ich recht viel Zeit mit verbracht und die wollten genau so einen Roder, der gar nicht mehr gebaut wurde, eigentlich von Grimme, den sie aber damals wieder zurückgeholt haben von einem Kunden, aufbereitet haben und im indischen Markt einsetzen wollten, vorführen wollten, um zu gucken, was da so geht. Also auch schon 10 Jahre her, das war 2016, Anfang 2016, um da Fuß zu fassen in dem Markt. Und das passte dann letztendlich wie Arsch auf einmal, dass ich genau diese Maschine gefahren habe, zufälligerweise, und die da vorgeführt werden sollte. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir das, dann geht's los und dann fährst du da Vorführung mit der Kiste.
Cool. Und dann bist du in Indien quasi Vorführung gefahren.
Genau, also ich habe
China quasi.
Genau, also ich habe am 3.1. oder sowas bei Grimme angefangen. In der ersten Woche direkt Passbilder gemacht, Visum beantragt, dies, das. Und ich glaube, in der zweiten Woche direkt schon losgeflogen mit einem Kollegen, der viel Auslandserfahrung hat. Und dann war ich, glaube ich, 2 Wochen mit ihm da. Und dann kam die Maschine aber noch nicht durch den Zoll. Das war damals auch nochmal deutlich strikter, als es jetzt ja schon ist oder immer noch ist. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen, habe dann ein neues Visum gekriegt, ein längeres, bin dann alleine hingeflogen, dann kam die Maschine auch irgendwann durch den Zoll, haben wir die zusammengebaut und dann wie lange war ich denn da, 2 Monate oder sowas und habe dann verschiedene Kunden angefahren, habe dann einen indischen Kollegen an der Hand gehabt, der immer mit mir rumgefahren ist und haben wir die Maschinen halt da eingesetzt und vorgeführt und rumprobiert und Erfahrungsberichte gesammelt und so weiter. Mhm.
Aber dann mit indischen Schleppern dann quasi auf dem Betrieb dann waren, oder?
Genau. Also damals war es dann auch so, dass die Schlepper bis maximal 80 PS zur Verfügung standen, weil auch einfach gar nichts Größeres da durch den Zoll gegangen ist. Und es war ja auch so, dass die Betriebe möglichst klein gehalten werden sollten. Deswegen kamen auch gar keine größeren Schlepper dahin. Und ist ja auch sehr kleinstrukturierter. Also ich weiß jetzt nicht die Durchschnittsgrößen, aber vom normalen landwirtschaftlichen Betrieb sind da, glaube ich, unter 2 Hektar. Eben durch diese Zerteilung, durch die Erbstruktur da.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, aber da ist es ja eigentlich immer noch so, wenn die nächste Generation kommt, wird das Land einmal geteilt, jeder kriegt 50-50 Land.
Und deswegen, die haben Realteilung quasi.
Genau, Realteilung, ja.
Die teilen immer alle durch alle Geschwister, das ist nämlich das größte Problem.
Das kenne ich ja hier im Rheinland-Pfalz auch, aber ganz so schlimm ist es dann doch nicht mehr.
Ja, genau, und deswegen konnten wir doch gar nicht mit so riesigen Maschinen arbeiten und auch diese DL 1500 war eigentlich schon viel zu riesig, weil die gar keine Vorgewände und sowas kennen. Also meistens war es dann so, dass dann erstmal 20 Leute losgelaufen sind, haben die Kartoffeln von Hand ausgebuddelt und dann, dass der Platz gewesen ist für die Maschine.
Krass.
Und ja, man kann sich es ja auch nicht vorstellen. Ja. Ich habe mir vorher natürlich auch Bücher durchgelesen und sowas, wie es da aussieht. Man kennt ja auch Filme aus Indien und sowas. Ja. Aber wenn man wirklich da vor Ort steht und nicht in der Großstadt, sondern wirklich da im letzten Busch, muss man ja wirklich sagen, da sind andere Zustände. Und wenn man dann halt sieht, dass man mit der Maschine unterwegs ist und innerhalb von einer Stunde die Arbeit macht, die 20 Leute auf dem Nachbarfeld den ganzen Tag über bei 40 Grad in der Sonne machen, ja, das ist schon Wahnsinn.
Ich war gerade auch so beim Wetter und wo du gerade sagst, 40 Grad in der Sonne, also Indien und Kartoffeln, wie bewässern die da auch und so? Also das
da gibt's
ja sonst gar nicht, oder?
Genau, also da gibt's dann auch verschiedenste Varianten. Was ich da oft gesehen habe, war halt so eine komplette Überflutung der Felder, dass dann tatsächlich das einmal überspült wurde. Aber da gibt es die verschiedensten Varianten. Ist natürlich auch ein riesengroßes Land und je nachdem, wo man hinkommt, ist es natürlich unterschiedlich. Also ich habe ja nur einen wirklich kleinen Bereich gesehen da im Bereich Gujarat. Und was ja auch viel nicht bewusst ist, dass Indien ja mit zum größten Kartoffelproduzenten weltweit überhaupt gehört. Ne? Also ist nach China das zweitgrößte Land. War mir damals auch nicht bewusst und auch China, wenn man sich das anhört, denkt man ja auch nicht, dass die so viel Kartoffeln produzieren, aber mit, ich glaube, mittlerweile mehr als 90 Millionen Tonnen sind die auf jeden Fall auf Platz 1 auf der Rangliste. Mhm. Das ist schon Wahnsinn. Man denkt immer nur an Reis, aber...
Ja, ist so, ja.
Diese Vorurteile immer.
Ja, nee, das ist dieses Kirchturmdenken, ne? Und dieses, Klischee, China-Reis, ja klar. Ja. Ne? Also, ne, ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass du, René, vielleicht so Südamerika irgendwo da bei Carlos in Chile oder so vielleicht unterwegs warst. Das ist dann eher so, ne, wo man hindenkt und gar nicht unbedingt so Indien. Ja, krass.
Ja, wir haben tatsächlich ja damals dann auch beim Gespräch geguckt, so wo ist jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt quasi da die Praktikantenzeit absitze, in welchem Land quasi was los? Also wo ist gerade Ernte, wo ist gerade das Legen oder irgendwas, wo wird gerade was Besonderes gemacht? Und dahingehend haben wir dann ein bisschen noch den Einsatz geplant. Und das passte dann in dem Fall mit der DL 1500. Und dann nach dem Indien-Einsatz war ich dann halt in China, weil genau zu dem Zeitpunkt da meine 30 Legemaschinen von einem gleichen Typ hingegangen sind, aufgrund eines Subventionsprogramms. Und dann war ich halt damit zum Zusammenbauen, Einsetzen, Betreuen. Und das passte dann auch gerade so. Also man merkt dann halt schon, je nachdem, wo man denn auf der Weltkugel hinkommt, kann das dann sein, dass dann Ernte und Legen dann halt im Prinzip zeitgleich ist. Ja. Ist ja auch ein Grund, wieso wir bei Grimme zum Beispiel ja auch Maschinen in Lose bauen. Und dann beispielsweise eine Erntemaschine rausgeht und dann direkt dahinter eine Legemaschine, weil die eben auf verschiedene Teile des Kontinents oder verschiedene Teile der Weltkugel dann halt gehen.
Das ist bei uns auch mal, wenn wir Werksbesichtigungen machen, dann wundern sich auch mal die Landwirte, wenn wir jetzt dann im Januar auf einmal Sämaschinen dann bauen, logischer, und wir dann erzählen, ja, dann fragen die, wo gehen denn jetzt die Sämaschinen hin? Aber wie René schon gesagt hat, also irgendwo wird halt immer geerntet und irgendwo wird halt immer gesät. Und das ist der Vorteil, auch wenn man jetzt mittlerweile so international unterwegs ist, dass man quasi auf der Süd- und auf der Nordhalbkugel Maschinen verkaufen kann.
Ja, genau.
Ja, und jetzt dann nochmal, dann hast du dein Praktikum quasi gemacht und dann hast du duales Studium gemacht, dann Richtung Maschinenbau oder welche Richtung war es dann?
Nee, also ich habe dann tatsächlich im Vorstellungsgespräch gesagt, ich würde eigentlich ganz gerne die wirtschaftliche Seite gerne mal betrachten, weil ich habe ja im Prinzip dann die praktische Seite ja einmal gemacht und dann hat mich das Wirtschaftliche interessiert, also wurde es dann Wirtschaftsingenieurwesen und dann halt dual mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann auch dazu. Und ja, das habe ich dann absolviert und da durchläuft man dann ja, bei Grimme ist es zumindest so, möglichst viele Abteilungen. Ja. Also man hat dann halt so ein, ich denke mal bei Lemke wird es ja ähnlich sein, so sein Plan, dass man halt die Abteilung durchläuft, wo man dann auch Interesse dran hat, aber möglichst viel aus dem Unternehmen sieht und das ist natürlich auch so ein absoluter Vorteil von dualen Studium, dass man eben schon mal so viele Leute im Unternehmen kennenlernt, super viele Abteilungen und unter Umständen zumindest erstmal Abteilungen findet, wo man nicht arbeiten will.
Ja,
weil ich muss auch ehrlich sagen, also meine allererste Abteilung war dann der Einkauf und da habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass die Richtung nicht so ganz meins ist, so dass ich dann ziemlich schnell in Richtung Produktmanagement, Produktspezialisten, Produktmarketing gerutscht.
Ja. Ja, aber das ist ja, da gebe ich dir recht, das ist auch bei unseren Azubis immer, wenn man mit denen so spricht. Man lernt halt auch viel, wo man nicht sich vorstellen kann zu arbeiten.
Ja.
Aber
ja.
Gott sei Dank, bei vielen klappt es ja dann nachher, dass die dann auch dahin kommen, wo sie nachher auch Spaß dran haben. Ne?
Und auch trotzdem schön daran, man sieht, was da so für Prozesse im Hintergrund ablaufen. Man kann das Unternehmen viel besser verstehen. Ja. Man sieht, wie verschiedene Abteilungen ineinander greifen. Man hat halt viel mehr Hintergrundwissen bei der ganzen Geschichte und sitzt dann nicht, sag ich mal, an seinem Bürostuhl und sagt dann, oder an seinem Schreibtisch und denkt sich, wieso machen die jetzt das und das nicht? Ja, weil das und das. Ne? Also man versteht die Hintergründe halt viel, viel besser.
Mhm. Ja, glaube ich. Ja, und das war jetzt ja quasi der Weg, wie du jetzt bei Grimme jetzt vielleicht, du kannst nochmal kurz erklären, für die Leute, die dich nicht kennen, was machst du denn überhaupt bei Grimme?
Ja, genau. Also,
was machst du eigentlich?
Genau, denn so ziemlich das letzte Jahr vom Studium war ich dann im Bereich Produktmanagement, Produktspezialisten, damals hieß es noch Beratung Kartoffeltechnik, in dem Bereich war ich so und bin dann vermehrt ins Produktmarketing reingerutscht, weil ich eben nebenbei schon immer so ein bisschen, ich sag mal, im Bereich Foto-Video unterwegs war. Also damals mein Lehrchef, als ich Fachkraft Agrarservice gelernt habe, der hatte mir tatsächlich eine Drohne gekauft. Das war ja 2012, also richtig. Ja,
wollte ich gerade sagen.
Das außergewöhnlich ist, das war richtig krass. Und man muss jetzt auch retrospektiv sagen, dass er mir natürlich damit irgendwo eine Tür geöffnet hat. Also eine Drohne, eine GoPro hat er mir gekauft und eine normale Kamera hat er mir dann irgendwie selber noch angeschafft. Und seitdem hatte ich dann halt im Prinzip so 4 Jahre oder sowas dann für mich selber ein bisschen autodidaktisch da ein bisschen rumgebastelt und rumgefilmt und gemacht. So, und dann bin ich halt ins Produktmarketing reingerutscht, weil auch gerade eine Stelle offen war. Das heißt, nach dem Studium bin ich da direkt angefangen und habe da dann den Bereich gezogene, selbstfahrende Kartoffelerntetechnik und Erntevorbereitung, sprich Krautschläger, übernommen. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich auch Teamleiter tatsächlich vom Produktmarketing. Und genau, das ist jetzt so meine aktuelle Position. Zwischendurch halt mal so ein paar Sidequests gehabt, dass ich interimsmäßig das Marketing europaweit mit betreut habe und auch die Agritechnica jetzt so als Sonderprojekt da Projektleiter bin und ja, so kommt halt eins zum anderen irgendwie.
Ja, Wahnsinn. Ja,
Und dann hast du jetzt ja ein bisschen runtergespielt. Du hast ja nebenher, machst du ja so ein paar Videos. Wie ist das? Also da hast du jetzt ja ganz schön erklärt, wie das so zugekommen ist. Ja, wie ist das denn irgendwann so? Ja, wie soll ich sagen? Hat jetzt mal flapsig ausgedrückt. Wie ist das denn so irgendwann aus dem Ruder gelaufen? Natürlich, weil dafür viele auch der Hauptansprechpartner für bestimmte Fragen.
Ja, also. Wenn man das grob einkategorisiert, habe ich ja 3 große Blöcke eigentlich. Also der größte, sage ich mal, Grimme. Das ist sozusagen in Anführungszeichen mein Hauptjob eigentlich. Ist zwar auch eine 4-Tage-Woche, aber das ist eigentlich so das Hauptding. Der zweite ist mein Social-Media-Auftritt, wo ich in erster Linie Themen Richtung Fendt abhandle, wo ich da einfach Bock drauf habe. Und der dritte ist halt die Landwirtschaft. So, und vielleicht erstmal auf die Landwirtschaft zu sprechen kommen, das ist auch so ein bisschen gewachsen, weil ich sprach ja schon von der damaligen Partnerin, die mich zum Studium gebracht hat, die kommt halt wiederum vom landwirtschaftlichen Betrieb. So, und dann kam eins zum anderen über die Jahre, das ist leider jetzt gerade auseinandergelaufen, aber wir waren halt 12 Jahre zusammen, je nachdem, wann man anfängt zu rechnen. Und das ist historisch schon ein bisschen gewachsen, dass ich da immer mehr in den Betrieb reingerutscht bin, sie den auch irgendwann übernommen hat von ihrem Vater und wir das dann zusammen gemacht haben. Und den haben wir im Prinzip nebenher gemacht, also in der Dreierkonstellation. Also wir haben alle 3 noch nebenher einen anderen Job und die Landwirtschaft ohne Tiere, reiner Ackerbau, läuft halt quasi nebenher. So, und 2019 kam ein neuer Schlepper, der wahrscheinlich Deutschland bekannteste 724 S4. Und ich kannte halt aus meiner Ausbildung schon viele Themen Richtung Spurführung, Fanfahren sowieso, aber Richtung Spurführung so ja auch. Aber was da halt ganz neu war, war der Contour Assistant von Fendt. So, das heißt, je nachdem, in welcher Richtung man auf dem Feld steht, wenn man die Feldgrenze aufgenommen hat, dass er dann automatisch die Spurlinie dahingehend annimmt und man direkt überall rund um zum Spurführung fahren kann. Es konnte aber keiner so richtig erklären, wie es funktioniert und wie man idealerweise damit arbeiten sollte. Das war Punkt 1. Und Punkt 2, was mich halt schon immer so ein bisschen gestört hat, damals in der Ausbildung auch, der erste Tag, als ich auf dem Betrieb war, in dem Lohnunternehmen, da hieß es, hier hast du einen Träger, setz dich rauf, fahr mir hinterher, geht los. Und ich bin vorher gefühlt noch nie Vario gefahren und der Betrieb hatte halt nur Fan-Varios. Mhm. Das heißt, das war auch ein bisschen Learning by Doing. Ich habe von TMS vorher noch nie was gehört. Und dann direkt mit einer Kartoffelfräse hinten dran. Und mittlerweile ist mir das bewusst, was das eigentlich für eine Aufgabe da war. War mir damals nicht bewusst, weil ich da nur grubbern und sowas kannte im Prinzip. Mhm. Und dann direkt im Prinzip keine Erfahrung mit Vario, keine Erfahrung in Kartoffeln. Und dann fahr man los Wasser. Und alles, genau, learning by doing. Und ich sage auch immer, von Fan gab es ja natürlich Betriebsanleitungen. Ja. Und es gab ja auch zu dem Zeitpunkt 2019 Erklärvideos bei YouTube, auch zum Contour Assistant. Aber es hat immer genau da aufgehört, wo es interessant war. Also ich sag mal, die grundsätzlichen Sachen wurden dann immer erklärt. Aber genau da, wo man selber nie weitergekommen ist, da hat es aufgehört. Mhm. Oder es gab halt zu vielen Themen gar keine Videos. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, es gibt dort so viele Beauty-Tutorials und sonst was alles. Es muss doch irgendeiner mal irgendwann hier Erklärvideos für Landtechnik machen, im Speziellen für Fendt. Und da muss doch mal was Vernünftiges kommen. So, und dann war ich, 2020 war das, glaube ich, auch noch auf der Aritenica. Da habe ich irgendwie auch nicht so richtig so das Wissen, an das Wissen kommen können, was ich mir erhofft habe. Und dann habe ich halt zig Stunden auf dem Träger verbracht, auf dem Feld verbracht und irgendwie versucht, das selber hinzukriegen. Mhm. Bis dann irgendwann zwei benachbarte Betriebe auf mich zukamen, meinten, die haben jetzt auch die Software bekommen und ich hätte mich da reingebuddelt, ob ich denen das nicht erklären könnte. Und ich sag, Mensch, das ist doch jetzt der Aufschlag, mal anzufangen, da ein Video zuzumachen. Ja. Und dann habe ich im Prinzip mein allererstes Video gemacht, 2020, zum Contour Assistant. Und das ist auch recht gut angekommen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja Mensch, ich probiere das mal weiter. Und direkt beim zweiten oder dritten Video hatte ich ganz hinten angehangen, das war der zweite Teil zum Contour Assistant, Mensch, das kann man mit einem Turn Assistant verbinden, habe ich aber nicht drauf, die Freischaltung, wenn das einer von Fendt sieht, wenn ihr Bock habt, ich würde es gerne mal ausprobieren. Und so kam dann direkt tatsächlich der Kontakt zu Fendt zustande, dass ich da dann irgendwann zu 1, 2, 3 Ansprechpartnern gekommen sind, mit denen ich auf kurzem Dienstweg dann mal hier und da was testen konnte. Mhm. So, und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. So dass dann im Prinzip Grimme, Landwirtschaft und YouTube-Tutorials, wenn man so will, alles zeitgleich nebenher lief.
Ja, und jetzt muss man ja sagen, mit Fendt arbeitest du ja dann ziemlich eng auch zusammen, also sag ich mal für deine Tutorials zusammen, weil du ja auch da einen guten Namen hast, wenn man sich über Fendt-Sachen informieren will, was Software etc. und so angeht, dann hast du ja schon eine ganz schöne Expertise, oder?
Ja, also es wirkt oft nach außen so, als wäre ich der bezahlte Fendt-Mann oder sowas. Oder viele fragen auch, ob ich da arbeiten würde oder sowas, einen Job hätte nebenbei her oder keine Ahnung was. Ist aber tatsächlich gar nicht so. Also ich werde da nicht für bezahlt für die Videos oder habe auch keinen Vertrag mit denen oder sonst irgendwas. Das ist einfach, weil ich da mega Bock drauf habe. Und weil ich im Prinzip die ganze Zeit die Videos mache, die ich mir selber anschauen würde und wünschen würde. Und ich habe halt das mega Glück, dass ich da, ja, den Thomas zum Beispiel, den kennen viele aus meinen Videos habe. Ja, den
Thomas. Oder, er kennt Thomas Fischer, Thomas Fischer meinst du doch.
Oder? Ja, genau, Thomas Fischer. Er kennt ihn nicht. Ja, und dann habe ich noch 1, 2, 3 Personen da, mit denen ich sehr gut klarkomme. Es sind mittlerweile echt Freundschaften geworden und die ich immer anhauen kann zu gewissen Themen. Und so buddel ich mich da eigentlich selber durch und habe halt das Glück, dass wir dann auf kurzen Dienstweg sowas realisieren können wie, Mensch, hier, du kriegst jetzt eben 3 Wochen oder so den Schlepper hingestellt, das passt gerade in der Saison oder sowas, weil der gerade nicht für Vorführung eingeplant ist und dann machst du da deine Videos drüber, wir würden uns vielleicht in dem Zuge wünschen, dass du dieses oder jenes da vielleicht mit inbegriffen hast, aber ansonsten Feuer frei, mach das, wo du meinst, was sehenswert ist und das ist ja oft dann halt Win-Win-Situation, weil eben so eine Sachen wie Software-Updates oder sowas dann in die breite Masse gestreut werden und ich habe halt mega Bock darauf, mich da reinzubuddeln und mich damit zu beschäftigen, weil ich weiß nicht, mich interessiert es einfach. Ich finde das einfach cool.
Cool, ja. Ich weiß auch gar nicht, wo du das jetzt sagst, dass du bei Fendt ja nicht angestellt bist oder so. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich mich auf der Agritechnica auch unterhalten habe, an dem einen Abend, wo wir ja auch noch zu dir, zu Grimme kamen, wo ich gesagt habe, dass wir uns mit dir treffen. Und dann sagte derjenige auch, ach, das ist doch der Fendt-Mann. Und ich so, ja, nee, der arbeitet ja eigentlich bei Grimme. Ach echt? Das wusste ich gar nicht. Also so ne, also die meisten, glaube ich, die jetzt nicht so tief drin sind und dich vielleicht da so von diesen YouTube-Videos, Erklärvideos mit Fendt halt kennen, ne, die, denen ist es oder manchmal gar nicht bewusst, dass du eigentlich hauptberuflicher bei Grimme bist.
Ja, genau. Also ich habe da auch noch nie so in der Öffentlichkeit groß drüber gesprochen. Ja. Also einmal bei so einem kleinen Vortrag, aber ansonsten ist das jetzt eigentlich mehr oder weniger Premiere. Vielleicht bringt das dann auch bei vielen so ein bisschen Licht ins Dunkel.
Aber würdest du denn sagen, dieses, jetzt weiß ich ja nicht, jetzt ist ja wieder Henne-Ei-Prinzip, jetzt warst du ja vorher bei Grimme, bevor du quasi mit den Videos angefangen hast, hat dich das eher von der Richtung motiviert oder ist eher deine Tätigkeit, die du jetzt bei Grimme hast, durch die privaten Sachen motiviert? Wie würdest du das denn sehen?
Nee, also das ist losgelöst voneinander. Also das eigentlich, ja, ich kann man jetzt schlecht beantworten.
Ja.
Das ist einfach so gewachsen halt, ne? Also ich glaube nicht, dass das eine oder das andere jetzt ein bisschen, ja, mit Sicherheit schon, weil letztendlich bei Grimme habe ich halt viel mit Kameras, Videotechnik und so zu tun. Da beschäftige ich mich natürlich auch jeden Tag mit, wir machen Produktfilme und so weiter. Aber das ist jetzt nicht, Grimme hat jetzt nicht dazu beigesteuert, dass ich jetzt Fan-Erklärvideos mache, oder?
Ja, hätte ja sein können, weil du da im Gespräch mit Kunden immer mehr, also man hat ja oft dann Sachen, die man irgendwie mitnimmt von irgendwelchen Messen, Feldtagen oder irgendwelchen Kundengruppen oder so, dass die sagen, boah Mensch, da fehlt mir so ein Video und dann hast du halt irgendwie, wo du sagst, das habe ich jetzt verbunden und mache jetzt das auch mal für diese Geschichte.
Ja, also ich kann sag mal ja so, sein. Bei uns, wie bei Lemken ja auch, wurde das jetzt schon über Jahre diskutiert, wie kann man das am besten hinkriegen, Erklärvideos zu unseren Maschinen auch anbieten zu können. Mittlerweile, wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, haben wir einen Grimme Academy-Kanal, wo wir eben Einstellungsmöglichkeiten und so weiter erklären, aber das war bei uns halt auch immer so ein Thema, wie gehen wir es an, weil es natürlich auch schon sau viel Arbeit ist, ne? Für so ein riesen Produktprogramm, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und deswegen wurde das auch immer so ein bisschen zurückgehalten und haben uns ein bisschen vorgescheut. Mittlerweile bei Grimme haben wir da eine extra Person für eine Grimme Academy, die sich nur um sowas kümmert. Und ich denke, das ist mittlerweile auch sehr wichtig, dass sowas angeboten wird, weil die Maschinen eben immer komplexer werden und so viel Funktionen beinhalten, die man gar nicht mehr alle auf dem Zettel haben kann.
Ja.
Und ich sag's auch ganz ehrlich, wenn ich Kartoffeln anbauen würde zu Hause, dann würde ich wahrscheinlich auch Videos über Grimme-Technik machen. Aber es bietet sich halt so aktuell nicht wirklich an, weil wir halt keine Maschinen von Grimme auf dem Hof haben und ich die auch so aktuell nicht direkt einsetzen kann. Deswegen sieht man halt nie was von Grimme bei mir groß auf dem Kanal oder in Stillvideos oder sowas.
Ja.
War doch für, ich weiß, du hast einmal irgendwie Videos gehabt, wo ihr euren Grimme-Feldtag oder wie diesen Grimme-Tag da hattet auf dem Hof da, wo viele Leute das erste Mal, glaube ich, gesehen haben, dass du überhaupt bei Grimme arbeitest.
Die Farm Days damals, ja. Genau, ja.
Würdest du denn sagen, dass die Landwirte sich da hinentwickeln, dass sie dann immer mehr solche Videos auch konsumieren? Wir haben da ja gerade ja auch schon mal gleich das angesprochen. Also, dass diese Sachen wichtiger werden, solche vor allen Dingen Videoformate, oder wie würdest du das sehen?
Definitiv. Also gerade, was ich auch auf Messen eben mitkriege, egal ob es Richtung Fendt oder Grimme mittlerweile ist, Maschinenkauf fängt zum Teil, je nachdem, welche Generation man guckt, aber bei YouTube an. Also viele Leute informieren sich über Maschinen mit Videos, die wollen dann auch gerne Zahlen, Daten, Fakten haben, Erfahrungsberichte. Ich sag mal, jeder normale Konsument kennt es ja auch von Amazon oder sonst was, dass der sich Erfahrungsberichte durchliest.
Ja.
Und also ganz ehrlich, ich sag das auch, also wie gesagt, die Landwirtschaft läuft ja nebenher jetzt auch noch hier. Und wenn wir uns über einen neuen Düngerstreuer, einen Grubber, Scheibenegge, sonst was irgendwie schlau machen, was interessant für unseren Betrieb wäre, mache ich kein Geheimnis von, dann gucke ich auch bei YouTube natürlich. Also brandaktuell haben wir einen neuen Flachgrubber gekauft, da haben wir vorher erstmal Testimonials reingezogen und Produktseiten durchgeguckt und sowas dann halt. Und gerade wenn man dann halt komplexere Maschinen hat, dann sind natürlich so Erklärvideos super interessant, wenn man auf dem Acker stehen kann, eben Handy rausgucken kann, wie wo was einzustellen ist. Und manchmal sind es ja banale Themen, ne? Also so Grundeinstellungen, jetzt wenn wir beim Flachgrubber sind, was weiß ich, die Basic-Einstellungen, die man vielleicht nicht auf dem Zettel hat. Parallel zum Boden und so, ist klar, aber manchmal sind es ja so kleine Kniffe, die man gar nicht so auf dem Zettel hat.
Ja,
ist so. Und dafür sind halt solche Videos echt ideal.
Genau. Und ja, ich denke, das wird immer mehr kommen. Die Technik hilft uns da ja auch bei, gerade also KI halt, ne? Wir hatten es ja im Vorfeld auch schon eben. Texte schreiben, Texte übersetzen, in verschiedenen Sprachen ausspielen, wird immer einfacher für die Hersteller und denke, das wird immer mehr kommen.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch den Generationen geschuldet. Also die jetzt nachkommen, ich habe es ja eben auch schon gesagt, ne? Mein Papa, der guckt sich auch YouTube-Tutorials an, wenn er irgendwas machen, also jetzt keine Schmink-Tutorials, sondern ne, wenn er den Bus reparieren muss oder
Haare
sonst
oder so.
Ja, das wohl weniger. Aber klar, ne, wenn man irgendwas selbst repariert oder so, dass man da mal irgendwo nochmal reinguckt, wie hat der das gemacht? Es gibt ja auch in allen möglichen Bereichen kannst du ja was finden. Und ich glaube einfach, das ist jetzt gerade so der Übergang, weil es natürlich auch von den älteren Generationen gibt es natürlich auch noch welche, die sagen, ja, nee, ich hole mir da lieber die Betriebsanleitung und das Buch vor. Aber ich glaube halt die Generation, die jetzt nachkommt, also wir, das hatten wir ja schon ein paar Mal, ne? Wir googeln und wir holen kein Lexikon mehr oder keine Betriebsanleitung mehr und auch dieses ja, dieses, es ist ja am Ende dieses Influencer-Marketing, dieses Beeinflussen ja auch irgendwo. Ich glaube auch einfach, dass das wichtig ist. Also ich erwische mich auch bei anderen nicht landwirtschaftlichen Dingen da, ne, wenn dann jemand da irgendwas anpreist und sagt, hier, das ist gut. Ja, weil das, du hast halt ja auch irgendwie automatisch so ein Vertrauen und die Werbung verändert sich ja auch, ne? Keiner guckt mehr normales Fernsehen und sieht da irgendwas. Ich meine, das ist mit Landtechnik ja sowieso ein ganz anderes, na, da hast du ja eh keine Werbung im Fernsehen gehabt oder so, aber das verändert sich ja alles. Und ich glaube, dass diese Videos immer wichtiger werden und auch ganz wichtiger Punkt, was du eben gesagt hast, René, mit dieser Komplexität der Maschinen, ne? Also ich bin auch davon überzeugt, dass wir alle, also da kann ich auf jeden Fall von mir ganz ehrlich sprechen, dass auch meine, selbst meine älteren Fan-Generationen hier mit Sicherheit mehr können, als ich weiß und kann, die da drauf sitzt und damit arbeitet, ne? Und ja, und je komplexer die Maschinen werden, desto wichtiger ist es auch, dass du jemanden hast, der dir das vernünftig erklärt, ne? Weil ich meine, klar, selbst wenn du eine neue Maschine kaufst, die wird eingesetzt bei dir, da ist auch jemand dabei, keine Frage, aber das ist ja auch das, was ich immer sage, es ist ja auch dieses, auch so ein bisschen Learning by Doing und du musst damit ja auch erstmal eine Zeit gefahren sein und dann kommen ja auch im Nachgang dann nochmal Fragen auf, ne? Und das ist halt das Einfachste, wenn du dann auch vielleicht gerade im Feld stehst und es brennt vielleicht auch gerade und du denkst dann so, ja, ne, Mist, dann ist es am besten noch Sonntag, du kannst keinen erreichen, dann kannst du dir eben schnell so halt helfen, wenn denn was da ist. Und das glaube ich auch, dass das absolut wichtig ist.
Ja, und ich denke, man muss auch noch ein bisschen differenzieren oder man kann die Videos ja auch verschieden einkategorisieren, also vom Hersteller oder von Leuten außer Praxis. Ja. Ob man jetzt ein reines Vorstellungsvideo hat, ein klassisches Rundgangsvideo, welche Funktionalitäten sind in der Maschine, was hat der Hersteller sich dabei gedacht, wie sind Grundeinstellungen vorzunehmen und dann, wo ich ja eher drauf abziele oder Carina, du ja im Prinzip auch, wie wird so eine Maschine in der Praxis eingesetzt, wie können gewisse Funktionen in der Praxis Hilfestellung geben oder vernünftig eingesetzt werden oder was gibt's für Anwendungsbeispiele? Mhm. Also das sind ja auch nochmal verschiedene Klassen, die man da irgendwie dann,
Und gerade, was ich auch immer wieder feststelle, was man auch immer wieder zu hören kriegt, ist dieses Thema, wir arbeiten ja alle saisonal, ne, und ihr wisst ja auch selber, man hat dann den Kartoffelroder gekriegt oder eine neue Lemken-Sämaschine, dann kommt der Kundendienstler, der macht den Ersteinsatz, stellt Section Control ein und macht alles fertig und dann funktioniert auch super, alle Steuergeräte sind richtig eingestellt, dann macht man die Saison fertig und im nächsten Herbst oder im Frühjahr steht man da und sagt, ja, schön, ja, gut, dass der das alles gemacht hat und mir auch erklärt, aber ich weiß es auch nicht mehr und da gebe ich dir, da ist halt so ein Video, ne, wenn du das vernünftig da einmal erklärt hast oder ich, was ich mittlerweile auch mache, selbst für mich, wo ich das vielleicht noch ein bisschen regelmäßiger mache, ich mache mir einfach Fotos von verschiedenen Sachen, wo ich weiß, da sind jetzt die Parameter, so waren die Steuergeräte alle belegt oder so und weil man kann, weil also ich weiß, vielleicht können das welche, ich kann es auf jeden Fall nicht, wenn das mal ein halbes Jahr nicht mehr gemacht wurde, dann ist das erstmal wieder ganz weit hinten im Kopf verschwunden und dafür sind halt solche Sachen echt ideal. Ja. Und da werden die Maschinen ja sowohl von, also unsere Maschinen von Lemken und eure von Grimme, die werden ja auch immer komplizierter. Früher hatte man dann so ein Gerät, das hatte zwei Steuergeräte, da mussten zwei, vier Hydraulikschläuche reingesteckt werden, vielleicht noch eine Gelenkwelle und dann konnte man losfahren so ungefähr. Und jetzt heutzutage, dann hast du Load Sensing, Section Control, wie viele Teilbreiten und dann im schlimmsten Fall sind dann noch die die Abmessung der Maschine da im ISO-Bus verloren gegangen, da weißt du nicht mehr, wo ist jetzt der Drehpunkt und wann, wie sind die Einsetzpunkte und alles und ja, das ist schon eine andere Nummer geworden und das ist aber auch ja, was auch den Vorteil für die Kunden dann ja ausmacht, dass man mit solchen aufwendigeren Maschinen, ja egal aus welcher Branche jetzt, deutliche Vorteile dann ja, sei es jetzt einfach nur Section Control bei einer Sämaschine oder und Düngerstreuer oder halt auch beim Kartoffelroben, wenn man da alles ganz komfortabel alle Bänder und so einstellen kann und nicht mehr alles also relativ einfach und nicht einstellbar ist, oder René?
Ja, und der absolute Worst Case, was ich auch öfter festgestellt habe, wenn ein Kunde dabei ist, der denn sowohl Schlepper als auch Anmaugerät neu hat. Und ja, wenn dann, ist natürlich auch immer blöd für die Servicemonteure, wenn die dann zum Feld kommen und haben eigentlich ihre Maschine, die sie betreuen wollen und dann unter Umständen, keine Ahnung, von dem Schlepperhersteller, eigentlich muss der dann auch immer mit dabei sein. Das man kann halt einfach nicht alles wissen mittlerweile. Und was ich auch oft festgestellt habe, dass man eigentlich dann schon fast zwei Einsätze machen muss, dass man einmal sagt, dass alles rein mechanisch läuft, funktioniert und dann, dass man nochmal einen Tag später oder zwei Tage später oder eine Woche später, wenn das Ding läuft, nochmal über die ganzen digitalen Features spricht, was alles so geht. Ja. Bis man sich da reingebuddelt hat, weil sonst ist das einfach Mental Overload.
Das ist so, ja.
Ja, da sind auch immer, muss ich sagen, da beneide ich auch unsere Kundendienstkollegen. Also wir haben nämlich, ich kenne jetzt auch Thomas Fischer, weil wir haben auch tatsächlich mal für unsere Kundendienstkollegen eine Schulung angeboten, wo Fendt quasi erklärt wurde, wie man da ISOBUS-Einstellung vornimmt, weil das ist natürlich ein Thema, was uns auch betrifft. Wie kriegt man jetzt dann, welches UT auf welches, wie switcht man da, wenn jetzt auf einmal unsere Bedienoberfläche nicht mehr auf unserem Terminal ist, sondern auf Fendt, wie switcht man das um? Weil wenn du da, wie du schon sagst, du kommst dann dahin, der Landwirt hat keine Ahnung, da ist ja auch keiner dann vom Händler vielleicht dann dabei unter Umständen. Und dann stehst du da wie der Ochs vom Berg und weißt nicht, wie du quasi erstmal unsere Maschine ans Laufen kriegst, weil das irgendwie alles nicht harmoniert mit dem Fan oder mit, nicht mit dem Fan, oder mit irgendeinem Schlepper dann halt, ne? Hm. Das ist schon, geb ich dir recht.
Und die Wissensstände sind ja auch so unterschiedlich. Ich merke es ja selber anhand der Fragen, die ich täglich bekomme, ist ja von AB-Linie anlegen, die gerade das erste Mal mit Spurführungssystem unterwegs sind, bis halt die fünfte Applikationskarte für das Gerät irgendwo hinterlegen. Für, ja, ich sag mal, eine Karte für Schardruckregelungen und Fahrgassen oder sowas. Und sich da richtig tief reingebuddelt haben mit Maschinenspurführung nochmal separat, mit einem separaten Pilz hinten drauf und sowas. Mhm. Da geht ja das so weit auseinander.
Ja. Das ist so, ja. Das merke ich auch immer wieder. Wie gehst du damit um? Also das finde ich auch oft die Schwierigkeit, wenn man was erklärt. Mal egal, was man jetzt erklärt, ne? Mhm. Aber wo fange ich an? Fange ich wirklich bei Adam und Eva an, ne? So die absoluten Basics oder setzt du vielleicht auch Dinge dann einfach schon mal voraus?
Ja, genau.
Ja, weil das ist ja bei dir, stelle ich mir das auch sehr schwer vor, wie Carina sagt, weil du hast ja jetzt schon enormes Wissen und du musst ja immer dich dazu treiben, davon auszugehen, dass der Landwirt oder der Zuschauer, muss ja nicht unbedingt immer ein Landwirt sein, gar keine Ahnung hat, wovon du eigentlich sprichst. Oder verweist du dann auch schon mal auf andere Videos, wo du sagst, wie lege ich jetzt eine AB-Linie an, bevor du jetzt dann quasi ins Vorgewendemanagement oder so gehst? Oder?
Also ich habe ja schon in dem Fall ein paar Fan-Basics-Videos gemacht, wo man auf die grundsätzliche Funktionalität des Terminals eingeht und auch, was ist TMS, was ist ein Vario-Getriebe. Eigentlich würde ich auch gerne viel mehr in der Richtung machen. Also Ideen habe ich genug. Ich habe schon eine ganze Liste, also wirklich aufgeschrieben mit Themen, die ich eigentlich abhandeln wollte. Aber ich komme da zeitlich einfach leider nicht zu. Also dann müsst ihr auch irgendwie nochmal einen Cutter haben. Also falls das hier einer hört, der Videoschnitt fit ist und vielleicht auch ein bisschen Richtung 2D-Animation, kann sich gerne melden. Aber also das ist mein Vorteil, dass da schon mal ein paar Videos vorhanden sind. Und das ist ja bei mir oft so einkategorisiert, dass es dann halt ein Software-Update-Video ist. Und jeder, der dann zum Beispiel jetzt Fendt One fährt, der jetzt aktuell die Software aufgekriegt hat, F12 ist ja nun brandneu, der kann sich das angucken und sieht dann, welche Funktionalitäten sind dazugekommen. Grundsätzlich, Fendt One Bedienkonzept wäre dann aber ein anderes Video, was es halt aber auch auf meinem Kanal gibt.
Ja.
Von daher, da habe ich schon eigentlich recht viele Grundlagen da, aber klar, es gucken sich von bis Leute an, so welche, die dann sagen, Mensch, das geht mir viel zu tief, und andere sagen, Mensch, du hast aber noch die Funktion da vergessen. Ja.
Aber was würdest du denn sagen jetzt, wenn du jetzt wieder auf die Kunden kommst, was ist den Kunden denn, oder aus deiner Sicht, was wird dem Kunden denn jetzt immer wichtiger? Also dem Landwirt an sich, wenn er jetzt, wenn du mit denen sprichst oder die dir Fragen stellen, gibt es da eine Richtung, was wichtiger wird jetzt aufgrund vielleicht, da gibt es ja, sag ich mal, jetzt aktuell sind natürlich Kraftstoff, Düngerpreise, politische Situation etc. Kriegst du da irgendwie verstärkt Nachfragen oder eher bei Grimme auch von jetzt, man kann ja einerseits jetzt von deinen Tätigkeiten da als Erklär-Videomeister und dann vielleicht auch bei Grimme, was da in die Richtung wichtiger wird?
Ich denke mal, das sind zwei Richtungen. Das erste grundsätzlich, was Thema ist, was ich zumindest mitkriege, ist bei vielen erstmal diese Precision Farming Basics. Also erstmal Feldgrenzen aufnehmen, die Felder, die eingelernt haben mit Schlagkartei und so, dass das erstmal alles sauber ist, weil das ist bei vielen noch gar nicht so richtig angekommen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, dass man das alles vernünftig drin hat und dann speziell auch markenübergreifend nutzen kann. Und da rede ich noch gar nicht von Fahrgassenmanagement oder sowas, also optimal zu planen, sondern grundsätzlich erstmal Felder anzulernen.
Ja.
Und dann sind halt einige dabei, die natürlich dann hinsichtlich der Preise optimieren wollen, die dann vielleicht diese ganzen Sachen schon haben. Und gerade bei aktueller Thematik, wo wir von recht hohen Düngerpreisen so sprechen, die dann auch mal eben schnell ein Drittel der generellen Produktionskosten meiner Kultur einnehmen, dann versucht man natürlich auch gewisse Bausteine einzusetzen, die das reduzieren können. Das ist aber auch oftmals, finde ich persönlich, schnell schön gerechnet und muss man für einen eigenen Betrieb selber einmal betrachten, weil ich sag mal, auch wenn man dann sagt, man holt sich einen super tollen Düngerstreuer, der dann aber exorbitant mehr kostet als der Vorgänger, da muss man natürlich dann auch ein paar Tonnen für auseinanderstreuen und ein paar tausend Euro für einsparen, bis sich der dann nachher rechnet. Wobei man natürlich das große Ganze dann wieder betrachten muss. Und das sind halt oft die Diskussionen, die man da dann ja auch führt und ja auch selbst. Also deswegen, ich betrachte es ja auch aus zwei Seiten, aus der Landwirtssicht und aus der Herstellersicht. Ich kann beide Richtungen immer verstehen. Produktionskosten und so sind natürlich auch höher. Aber in erster Linie, was bei mir zumindest an Fragen und so ankommt, ist grundsätzliche Sachen verstehen und aufnehmen Richtung Precision Farming und Fragen Richtung Kraftstoff einsparen und also Diesel einsparen oder Dünger einsparen oder so. Nicht direkt, das ergibt sich eigentlich eher aus den Techniken dann, so Applikationskarten erstellen und sowas, ne? Weil ich glaube, die wenigsten sind unterwegs, die, wie wir jetzt teilflächen spezifisch Bodenproben ziehen und dahingehend dann Karten erstellen und was weiß ich was. Also
Ja, das ist wahrscheinlich so. Und was würdest du sagen, bei Grimme ist da, sag ich mal, aktuell so Thema oder die letzten Jahre jetzt mal, ist jetzt vielleicht, muss man ja nicht so kurz fassen, aber wo würdest du sagen, was da immer mehr im Fokus jetzt, was vielleicht früher nie so im Fokus war?
Also man merkt auf jeden Fall gewissermaßen, dass der Trend Richtung größerer Technik geht. Also muss man auch länderspezifisch natürlich alles betrachten. Ja, aber zum Beispiel, dass in England jetzt von zweireihigen gezogenen Überladerodern der Trend Richtung zweireihig selbstfahrenden Rodern oder sowas dann geht, ne? Und von Zweireiher auf Vierreiher. Ich finde, den Trend kann man generell so ein bisschen beobachten, dass die Maschinengrößen einfach ein bisschen zunehmen.
Ja.
Und natürlich Digitalisierung, Maschinen vernetzen. Wird auch oft gefragt, gerade jetzt auch Richtung Kartoffeltechnik, dass man dann vielleicht dann auch irgendwann dahin kommt und von der Ernte bis zur Lagerlinie das Ganze vernetzen kann und nachvollziehen kann und Beschädigungen beimengen und so weiter, dass man einfach mehr und besser nachvollziehen kann, was hat man da tatsächlich im Lager, was hat man da geerntet. Also das merkt man auf jeden Fall bei den spezialisierteren Betrieben, die wir ja dann auch oft haben.
Ja.
Und natürlich dann halt gesetzliche Rahmenbedingungen einhalten. Also das ist natürlich ein Riesenpunkt. Also gerade hier Düngeobergrenzen und was weiß ich, was da alles gibt in der Abdrift und was nicht alles, ne? Und auch Richtung Dokumentation.
Aber lass uns, da finde ich nämlich sehr interessant, lass uns mal mit dem Thema Nachhaltung. Du meinst jetzt quasi Erntegut vom von der Pflanze, sag ich mal, bis in die Kiste im Lager sozusagen, dass man quasi, also viele, mich wundert das auch immer, die Kartoffelbetriebe, die ich so kenne, die wissen quasi, wenn du so ein Schüttlager hast, dann sagen die dir immer genau, in welcher Ecke, wo ungefähr, welches Feld reingeschüttet wurde. Da bin ich immer, wo ich mir denke, ich weiß nicht, wie die sich dann merken, dann sagt er, ja, da hinten, da haben wir ja von dem Feld reingekippt, da ist jetzt faul geworden oder wie auch immer, und da war, habe ich schon gedacht, als wir das da rein, und lass uns mal lieber das hier hinkippen, weil das wird vielleicht doch faul. Also ihr meint dann quasi, dass du wirklich nachvollziehen kannst, jetzt auch, sag ich mal, für Leute wie mich, die sich das vielleicht nicht so merken können, dass man sagt jetzt irgendwie über der Roder, sagt dann mit GPS-Koordinaten hier die und die, hier sind wir jetzt am Roden, und dann kann man irgendwie sehen, da sind so und so viel Erdanhang und so drin gewesen der und der Ertrag, und dann wird das quasi auf die Karre gekippt oder direkt in Kisten oder auf einen Anhänger, und dann wird quasi der Trecker überträgt dann diese Daten sozusagen an den Boxenfüller oder an den Kistenfüller im Betrieb, und dann wird quasi dann so miteinander verbunden, oder wie meinst du das jetzt?
Genau, also das Beispiel, was du eingangs ansprachst, ist ja im Prinzip das Wissen des Betriebsleiters.
Ja, genau.
Also ich denke, Carina weiß auch, wo genau was liegt, wo wie sie
ich habe heftig geguckt genickt, hat. Ja.
Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn denn tatsächlich mal ein Betriebsleiter oder die entsprechende Person ausfallen sollte.
Ja, genau,
das ist natürlich echt ein Riesenthema, wenn einer nur unter Umständen den Überblick hat und dann jemand ausfallen sollte. Aber ja, wir bieten da auf jeden Fall grimmeseitig schon verschiedenste Techniken an, um zu so einer komplett automatisierten Geschichte hinzukommen. Das fängt halt beim Legen der Kartoffeln an, dass wir da mittlerweile die Funktion Crops and Fields haben. Also ist ja mittlerweile bei fast allen Landmaschinenherstellern gang und gäbe, dass man dann so ein eigenes Portal hat, wo Daten hingesendet werden, ne, Telemetrieeinheiten und so weiter verbaut sind. Und dann hat man jetzt die Möglichkeit, im Prinzip Kulturen anzulegen, also dass man sagt, oder Sorten anzulegen, dass du sagst, jetzt genau in diesem Bereich von der Fläche lege ich die Sorte Fasan zum Beispiel oder die Sorte Belana oder ähnliches. Und das wird dann direkt kartiert und abgespeichert, dass man das schon mal direkt in seinem System drin hat. Natürlich geht das Ganze dann auch mit Applikationskarten und ähnliches, dass man dann die Legeabstände verändert, hat das auch direkt alles hinterlegt.
Ja.
So, und so kann man die Fläche dann das ganze Jahr sortenspezifisch weiter begleiten, bis hin zur Ernte, dass ich mit einem Roder komme, sehe genau, wo welche Sorten auf welcher Fläche sind, kann die spezifisch auch rausroden, halt pro Sorte, habe das dann sortenspezifisch erfasst. Und da gibt es natürlich dann im Roder beispielsweise eine Ertrags- bzw. Massenkartierung. Also wir sprechen ja bei zumindest bei Kartoffeltechnik nicht von Ertragskartierung, weil in der Regel Beimengen dabei sind.
Ja.
Deswegen ist eine Massenkartierung Prinzip einer Durchlaufwaage, quasi Wiegestäbe, wo dann der Verlesertisch rüberläuft und dann einmal alles gemessen wird, was da aktuell rüberläuft. Und so kann man dann schon eine Istwertkarte produzieren, wo du genau im Prinzip pro Bereich sehen kannst, was wie geerntet wurde. Da kann man auch im Hintergrund schon die Beimengen etwa rausrechnen, wenn man weiß, wie viel Steine oder Kluten da in der Regel bei sind. Und der nächste Schritt dazu ist dann der Crop Analyzer, den wir auf Agritechnica 23, meine ich, schon vorgestellt haben. Das ist dann ja ein System, was über dem Verlesetisch ist und genau misst, was darüber läuft und im Bunker ankommt.
Ja.
Und dann haben wir tatsächlich sogar die Möglichkeit zu sagen, wie viel Knollen wurden in den Quadratmeter geerntet, in welcher Größe, Qualität, welche Anzahl, welche Beimengen waren dabei. Und dann hat man nachher eine komplette Karte über sein Feld und kann für jeden Bereich, für jede Sorte, für jede Zone explizit sagen, also von der Knollenanzahl, die geerntet wurde, über die Knollengröße, Sortierung, Beimengen, alles, was dazugehört. Hm. Und wenn man das natürlich dann mit seiner Transportkette perspektivisch abgleicht, dann weiß man natürlich genau, wo was jetzt drin ist und wie ich unter Umständen die Knollen dann auch vermarkte, ob ich jetzt diese Zone zuerst rausrode oder nicht. Da gibt es verschiedenste Ansätze und also viele Punkte haben wir jetzt schon in dieser Kette schon am Markt erhältlich und schon verfügbar und bei einigen Punkten sind wir natürlich noch am entwickeln, dass zum Beispiel jetzt auch langfristig gedacht oder mal eben dahin gesponnen, der Roder mit der Lagertechnik kommuniziert und sagt, da kommt jetzt dies oder jenes, stell deine Walzen ein oder so, könnte dahin gehen, kann ich jetzt so nicht sagen, aber darauf wird es ja hinauslaufen, wenn man an Vernetzung denkt.
Das klingt spannend. Auf jeden Fall sehr spannend, ja, Carina.
Ja.
Das ist aber, wie gesagt, ich finde das echt bemerkenswert. Aber das ist ja wie bei allen bei den Landwirten, die wissen am besten da, wo ihre Flächen welche Schwächen haben und so. Wenn man das immer als Außenstehender so betrachtet, dann...
Ja, genau. Und ist ja auch interessant. Ne? Also ich sag mal, bei uns jetzt hier auf dem Betrieb, da nutzen wir auch ziemlich viel, was geht. Also von der kompletten Begleitung über das ganze Jahr der Flächen, dass wir sowohl Biomassekarten betrachten, ich sagte schon eingangs, teilflächenspezifisch Bodenproben ziehen, teilflächenspezifische Kalkungen teilweise vollziehen, haben wir Versuche mitgemacht. Ertragskartierung so sowieso, über mehrere Jahre halt Managementzonenkarten erstellen, wo wir dann halt mitarbeiten. Und da sieht man halt auch Effekte dann ganz klar. Und es ist halt dann auch super interessant, gerade wenn wir über die aktuellen Preise sprechen, wenn wir dann auch hingehen und teilflächenspezifisch N-Min-Proben ziehen und gegebenenfalls da halt Dünger einsparen können. Da erinnere ich mich auch ganz gerne ans erste Jahr. Da haben wir auch so ein bisschen interne Diskussionen geführt, weil die Bodenproben dann schnell mal über 800 Euro gekostet haben oder Richtung 1000 Euro gingen. Haben aber zeitgleich direkt mal eben schnell über 1500 Euro nur dadurch an Dünger eingespart. Mhm. So, und da kommen dann, also ich muss das ein bisschen relativieren, weil im Folgejahr hat sich's ausgeglichen. Da war der Effekt nicht so groß, weil die N-Min-Werte einfach niedriger waren. Aber man kann halt viele Punkte da entdecken, dass wir mittlerweile sogar hingehen und teilflächenspezifisch ackern zum Teil, also Tiefen lockern. Und kann man auch alles bei YouTube bei mir verfolgen zum Teil. Da habt ihr aber ja von Lemken auch Ansätze, dass man Karten hinterlegen kann, mit einem Karat dann unterschiedlich tief arbeiten kann und ähnliches.
Ja genau, das ist ja dann, wenn du, vielleicht zur Erklärung für die Leute, die damit noch nicht gearbeitet haben, wenn wir jetzt einen aufgesattelten Karat grob haben, Karat 10 oder 12, dann kannst du da so ein, ja, das heißt IQ Blue Connect Modul drauf machen. Das ist quasi eine kleine Box, die man nachrüsten kann mit einem zugehörigen Sensorkit an die hydraulische Tiefenverstellung von dem Grubber. Und dann kannst du, wie René gesagt hat, Applikationskarten erstellen, in dem Sinne, dass du dann Tiefenzonen einstellst und der Grubber dementsprechend nach den Bodenbedingungen tiefer oder weniger tief arbeiten. Das Ganze wird über die TIM-Funktionalität des Schleppers angesteuert. Das heißt, diese Box greift quasi auf den auf das Steuergerät, ganz einfach gesprochen, auf das Steuergerät des Schleppers zu, wo die hydraulische Arbeitstiefenverstellung drin steckt und regelt damit dann den Grubber. Aber die TIM-Funktionalität könnte jetzt wahrscheinlich besser René erklären. Also
wahrscheinlich.
Die Auswirkung des Gerätes erklären. Also wir können dann quasi sagen, in Zonen, wo es sich lohnt, tiefer zu arbeiten, arbeitet der Grubber tiefer, wo es sich nicht lohnt, arbeitet der Grubber flacher. Und damit kann man nachweislich, da gab es auch Versuche in Österreich an so einer öffentlichen Versuchsanstalt zu, kann man nachweislich dann auch logischerweise Kraftstoff einsparen und auch vor allen Dingen auch Verschleiß an Verschleißteilen, weil man halt nicht konsequent immer eher tendenziell zu tief arbeitet als zu flach. Ist ja so, sag ich mal, der Landwirt an sich neigt dazu, eher lieber zu tief zu arbeiten in vielen Regionen Deutschlands als zu flach. Und das kostet halt alles Kraftstoff und Verschleiß. Und das ist beides aktuell ja sehr teuer, muss man sagen.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Thema, was du da, also, und damit beschäftigen sich, glaube ich, das ist noch nicht so in den Köpfen drin, wie Applikationskarten jetzt, Düngerkarten, Aussaatkarten etc., also diese angepasste Bodenbearbeitung, ist da eher noch, glaube ich, im Moment noch so ein bisschen eine Randerscheinung, wird aber auf jeden Fall mehr jetzt auch aufgrund der Tatsache, dass man dadurch dann auch Kraftstoff einsparen kann, ist halt so, ja.
Ja, genau, also da geht's ja schon los, dass viele bei den Basics ja noch Nachholbedarf haben, erstmal Grenzen einzulernen und dann verstehe ich auch, dass sie sich da auch gedanklich noch nicht mit beschäftigen. Und ist natürlich dann immer Philosophiefrage, ob das was für den Betrieb ist, ob man den Weg so gehen möchte oder nicht. Deswegen probieren wir halt auch viel rum und ich sag auch, dass nicht jeder Trend was für uns ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Aber das muss man sich jedem betriebsindividuell angucken. Genauso die Schere Flug-Direktsaat. Wir machen beides. Einfach um auf die Vorteile beider Systeme zu setzen oder halt Mulchsaat, also im Prinzip alles abzudecken. Mhm. Und wir sehen es auch nach wie vor so, dass Jahre dabei sind, da muss dann halt gepflügt werden.
Ja.
Da ist es zumindest sinnvoller. Und gerade speziell zwischen Fruchtaussaat und sowas sehe ich absolut die Vorteile von der Direktsaat. Mhm. Nur man kann sie auch nicht alles hinstellen und jede Maschine hinstellen, das ist ein bisschen schade. Aber ich sag mal so, ihr bietet ja im Prinzip jetzt auch mittlerweile alles in jeder Richtung an und das ist natürlich auch sehr interessant.
Ja, also das ist ja auch, also das ist wahrscheinlich auch wie bei Lemken, so wie bei Grimme, wir können uns ja oder wir wollen uns ja auch gar nicht verschließen vor bestimmten Thematiken und wir versuchen einfach dem Landwirt, wie du schon gesagt hast, eine volle Werkzeugkiste hinzustellen, wo der sich aus allen Bereichen bedienen kann. Wir haben jetzt ja auch jetzt seit der AG-Techniker den Tiefenlockerer Onyx da im Angebot. Das war ja vorher auch nie ein Thema, womit wir uns beschäftigt haben. Also grober Bearbeitung unter 30 Zentimeter oder noch über 30 Zentimeter Arbeitstiefe, also bis zu 50 Zentimeter Arbeitstiefe. Dann haben wir ja den Flug, haben wir sowieso seit jeher und dann aber auch jetzt die Direktsaatmaschine. Und das ist, wie du schon sagst, René, dass viele Landwirte aber dieses Denken jetzt mittlerweile haben, dass man viele Vorteile in vielen Systemen, also der Flug hat, wie gesagt, nach wie vor in vielen Bereichen seine Vorteile. Aber auch, wie du schon sagst, wenn man jetzt kostensensibel unterwegs ist, dann hat man natürlich einen Riesenvorteil bei der Direktsaat, zum Beispiel, wenn man Zwischenfrüchte ausbringt. Oder man muss auch nicht jede Kultur ja in einen geflüchten Acker säen oder auch in einen gegrubberten Acker säen. Es gibt aber durchaus Kulturen, die das mit Ertragsvorteilen dann nachher wiedergeben, wenn man geflücht hat und den höheren Input reingesteckt hat. Und wenn man das Ganze halt globaler dann nochmal betrachtet, ist halt auch Direktsaat da vielleicht auch ein Thema, was immer wichtiger wird, aufgrund der Tatsache, dass man weniger Mitarbeiter hat, dass es eher tendenziell trockener wird. Und deswegen haben wir da den Werkzeugkoffer nochmal ergänzt um ein paar Werkzeuge. Aber es wird ja, ich weiß nicht, ob das, kann man das bei Grimme auch so sehen, sag ich mal, dass ihr sagt, vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel, weil mir jetzt vielleicht einfallen würde, kannst du jetzt sagen, ob da ein gutes Beispiel ist, sag ich mal, Krautschlägeln. Das war ja auch so ein Thema, was in Deutschland lange Zeit ja nie so so wichtig war, weil man halt bestimmte chemische Mittel hatte, die dann weggefallen sind und dadurch, zumindest hier in der Region am Niederrhein, haben dann tatsächlich wieder viele angefangen, mechanisch Kraut zu schlägen, weil es halt keine Möglichkeit gibt in bestimmten Kulturen. Ist das auch so ein Thema?
Natürlich kommen da immer so eine Themen hoch, gerade halt politische Rahmenbedingungen wieder. Also das natürlich dann auch wieder nicht global gesehen, sondern dann eher regional dann oftmals oder länderspezifisch. Klar konnte man da den Peak in der Nachfrage erkennen. Wann war das denn? Vor 4 Jahren oder sowas? Und aktuell, um vielleicht auch nochmal auf das vorherige Thema von vorhin zu sprechen zu kommen, der Trend geht da dann gerade aktuell dann auch eher Richtung Multifunktionalität und Einsatz in vielfältigen Kulturen. Gerade weil die Maschinen eben immer teurer werden, ist halt ja leider so. Und die dann halt eben auch zum Teil überbetrieblich einzusetzen. Gerade jetzt ein Kartoffelroder zum Beispiel, Klassiker Evo 280, dann halt auch nicht nur in Kartoffeln, sondern auch in Zwiebeln, Möhren, rote Beete, Knollensellerie, Schnittlauch oder sowas einzusetzen, dass ich eben auch eine bessere Auslastung unter Umständen über das ganze Jahr hinweg oder einen großen Teil des Jahres hinweg halt hinzukriegen.
Ja, das ist ja das, was ich auch immer sage. Am besten hast du so eine eierlegende Wollmilchsau, ne? Wo du mit flexibel bist und wo du eben, wie gesagt, je teurer das wird, dann willst du ja nicht eine Maschine haben, die dann 2 Wochen läuft und dann wieder in der Ecke steht. Gerade wenn du jetzt, ne, ich sag mal, so eine Durchschnittsgröße an Betrieb hast, ne? So, ich meine, es ist ja was anderes, ob Kartoffelmax da jetzt eben, ne, weiß ich nicht, wie viel Hektar roden muss oder ob ich hier komme mit meinen paar Hektar um die Ecke, ne, so, aber dennoch brauche ich ja auch eine gewisse Technik und dennoch willst du dich ja auch weiterentwickeln, aber klar, ne, für kleinere Betriebe ist das Ganze ja dann noch teurer und deswegen guckst du natürlich noch mehr darauf, ja, wie kann ich die Maschine flexibel einsetzen und was habe ich vielleicht noch für zusätzliche Vorteile davon, ne, wenn ich das Geld in die Hand nehme.
Genau, ja, und was halt auch viele nicht so im Blick haben, viele Kunden zumindest, denke ich gerade an deine Worte eben, Johannes, die globale Betrachtung im Prinzip, ja, dass die Maschinen, ja, natürlich für den Weltmarkt entwickelt werden und nicht nur für Deutschland, Europa. Mhm. Und das oftmals kommt mir zumindest auch manchmal so auf Messen so vor und nicht ganz verstanden wird, wieso manche Entwicklungen so lange dauern, wieso manche Funktionalitäten drin sind oder nicht drin sind oder halt eben so ausgeführt werden, wie sie ausgeführt werden. Aber weil es eben für deutsche Böden, für südafrikanische Böden, ja, genau, für asiatische Böden und so weiter funktionieren muss. Und das bedarf halt oftmals viel Entwicklungszeit, ne?
Ja.
Und Budget.
Ja, weil, wie sage ich immer, Carina, das ist halt so das Kirchturmdenken. Man meint dann ja.
Genau, ja. Habe ich auch direkt im Kopf gehabt.
Wieso funktioniert die denn bei mir nicht? Ja, weil die. Man muss halt dann den Kompromiss eingehen, wie du gesagt hast, René. Irgendwie, irgendwo funktioniert es vielleicht nicht so richtig mit der Einstellung oder mit der Option, aber in anderen Regionen dafür umso besser.
Das ist halt, ja, genau. So,
ja. Aber dafür sind ja, ich weiß nicht, also Grimme ist ja auch weltweit unterwegs, und Lemken auch, und da ist halt das, ist ja auch das Spannende, sag ich mal. Ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich auch viel zu tun haben mit Auslandskollegen. Ich finde, oder wir haben ja jetzt hier im Podcast, Carina, du weißt ja auch, wir haben ja immer unterschiedliche, ja, Leute, und wenn man da unterschiedliche Sachen hört zu seinen, zu den Maschinen, wo man eigentlich meint, man wüsste alles, was damit so gemacht werden kann, und dann kommt der italienische Kollege an und fängt dann an zu erzählen, wie schön man damit Reis säen kann, wo man als Deutscher sagt, ja, alle denken, in den Reis wird einfach in so Seen angebaut, weißt du, wie man das in China vorstellt, und dann fängt er an, in Italien säht man den Reis mit der Maschine, ja. Hast du sowas auch bei Grimme manchmal, wo du sagst, darüber habe ich jetzt noch nie so nachgedacht, dass man das auch so machen könnte mit der klassischen Maschine oder so?
Ja, natürlich. Und man hört natürlich auch immer wieder, dass die Maschinen, auch wenn man denkt, dass die schon für alle Gegebenheiten vorbereitet sind, dann vor Ort umgebaut werden und einfach dafür nochmal, ja, hergetunt werden. Also gerade letzte, ja, Woche hatte ich den Fall noch, wo ich das dann wieder gehört habe, dass auch beim gezogenen Kartoffelroder dann teilweise gewisse Dinge abgeflext werden oder verlängert werden oder umgedreht werden oder sowas, weil einfach auf den Böden das sich gezeigt hat, dass das am besten funktioniert. Hm. Dann denkst du, das, ja, kann doch nicht sein. Wir haben hunderttausende Varianten und, ja, können alles abbilden, und dann wird doch noch wieder da was Eigenes denn von gemacht.
Da haben wir immer, bei uns haben wir dann immer schon Scherz. Wir haben so ein paar Märkte, die da wirklich sehr, sehr pfiffig sind, wo man dann auch irgendwie dann da hinkommt, dann denkt man, das sieht ja fast aus wie original, sag ich mal. Und dann ist da, ja, so ein Händler, der macht dann Kastendesign für, sag ich mal, als Beispiel Schottland oder Dänemark, die sind da sehr stark in Anpassungen, die,
ja,
so ganz sehr,
ja, das
die nicht der Produktpalette von uns entsprechen, sag ich mal. Aber, ja, trotzdem sehr gute Funktionen dann nachher haben. Ja.
Nee, da haben wir auch viele Länder und Kollegen, die lösungsorientiert arbeiten.
Und das ist ja immer wichtig, damit man die Kunden nachher zusammen zufriedenstellen kann. Ja, ich weiß nicht, Carina, hast du noch eine Frage an René, die dir jetzt noch so unter den Fingernägeln brennt?
Nee, die einzige Frage, die ich noch hätte, wäre, ob du bei Grimme zum Beispiel so ein Lieblingsprodukt hast oder sagst du, ne, Legetechnik interessiert mich mehr oder Rodetechnik oder Einlagerung, gibt's da irgendwas, wo du dich für begeistern kannst bei Grimme als Nicht-Kartoffelbauer?
Ja, natürlich die Bereiche, die ich mich treue, logischerweise. Also das ist natürlich auch so ein Battle unter den Kollegen im Produktmarketing, logischerweise, ja, im guten Sinne, aber nee, gezogene Erntetechnik ist schon meins, also das finde ich schon geil. Und haben auch mehrere Sachen was, ne? Also so, ich sag mal, auch ein Rexor Rübenroder, also wir bauen Rüben an.
Ja.
Natürlich optisch auch so eine Wucht, funktional natürlich auch, aber man hat so ein, zwei Maschinen, die findet man besser als die anderen, so optisch oder von der Funktionalität, ja, aber ich will mich jetzt nicht auf irgendwas festlegen.
Und in all deiner Begeisterung der Technik und der vielen Erfahrung, hast du irgendwas, wo du sagst, boah, das würde ich gerne mal fahren oder das habe ich noch nie gemacht, irgendwie so ein Traum, den du dir noch erfüllen würdest?
Ich hätte schon nochmal Bock auf Rübenmaus oder Vredo Gülle Selbstfahrer und Lexion 8900 in so einem 12-Tonnen Weizen. Das hätte ich auch Bock drauf.
Das ist dein eigener 12-Tonnen Weizen.
Ja, genau.
Ja, ja, das sind schön. Doch schöne Worte vor der wichtigen Frage, René, wenn du jetzt abends, nachdem du deinen 12-Tonnen-Walz mit einem Lexion gedroschen hast, was willst du denn dann auf den Grill legen? Willst du dann lieber so ein richtig schönes Nackenkotelett oder so ein Kotelett auf den Grill legen oder eine Wurst?
Also ich bin da tatsächlich der Fan von Käse-Krakauer.
Ja, Käsekrapfen, das sind echt, die habe ich letztens noch gegessen. Das ist wirklich, das ist auch mein Wurstfavorit. Ich bin ja ein Wurstfan, aber Käsekrapfen sind richtig geil.
Da geht für mich auch nichts drüber. Also das, eine Wurst würde ich auch immer einen Nackensteak oder sowas vorziehen. Also wenn keine Käsekrapfen da ist, würde ich eine Bratwurst nehmen, ganz klassisch.
Ja, sehr schön. Und was gibt's dann nach so einem Tag dazu? Ein Feierabendbier, Gläschen Wein oder antialkoholisch? Natürlich auch. Geht auch.
Nee, ich sag mal, nach so einem morgigen Duschtag ist natürlich ein schönes Feierabendbier immer nicht schlecht. Ein Wein würde ich dann eher beim Flammkuchen oder bei einer Käseplatte bevorzugen.
Das ist immer ein sehr exklusiver Feierabend dann.
Ja, nach 12 Tonnen Weizen gedroschen, da kann man auch mal eine Käseplatte auspacken, oder?
Ja, okay. Dann lassen wir das mal so stehen. René, vielen Dank, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast, hier uns einen Einblick in deinen, wie soll ich sagen, deinen vollen Alltag zu geben. Ich finde das sehr beeindruckend, was du da alles machst. Ja, und dass du die Zeit, wie gesagt, gefunden hast, hier uns zu beehren und daran teilhaben zu lassen. Und ich drücke die Daumen, dass es vielleicht diesen Sommer was wird mit den 12 Tonnen Weizen und dem Nexion. Und ja, danke, dass du dabei warst.
Ja, auf jeden Fall gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Danke dir, ciao.
Danke, tschüss.
Ja, Carina, das war, wie ich zumindest fand, wieder eine sehr, sehr spannende Folge mit René. Ich weiß nicht, was ist bei dir besonders im Kopf geblieben oder siehst du das überhaupt anders als ich?
Nee, ich natürlich nicht. Ich fand es natürlich auch wie immer super spannend. Ich fand seinen Werdegang auch super spannend. Also ich finde es ja sowieso immer cool, wenn es mal Leute sind, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, wo es so vorgeprägt ist, sondern die dann vielleicht auch ja den ein oder anderen Umweg gegangen sind. Ich fand es auch total verrückt, dass René offensichtlich ja ziemlich oft von anderen Leuten dann irgendwie so in eine, ich will jetzt sagen, aber das meine ich nicht negativ, in eine Richtung geschoben wurde, so, ne, dass sich dann so das eine aus dem anderen ergeben hat, wo er dann doch seine Leidenschaft gefunden hat. Und finde ich auf jeden Fall super spannend. Und danke natürlich auch an der Stelle, dass er uns den ein oder anderen Einblick gegeben hat, wo er erzählt hat, wo er noch nicht so öffentlich drüber gesprochen hat. Dann können ja auch unsere Zuhörer noch einiges Neues erfahren.
Ja, auf jeden Fall. Was ich bei René immer, ich meine, ich hatte, wie gesagt, man hat sich ja schon mal so gesprochen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ich weiß immer nicht, wie der das alles unter einen Hut bringt. Ja. Der ist da bei Grimme, der macht da seinen Betrieb, da macht er seine Videos, die ja wirklich sehr gut ankommen und die auch, die Qualität dieser Videos ist ja super hoch.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie man das alles unter einen Hut, aber offensichtlich klappt das ganz gut. Er wirkt immer sehr zufrieden, zumindest auf mich jetzt, wenn man den mal ab und zu mal kennenlernt oder trifft. Mhm. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Und auch, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der Lebensweg, ne, das ist halt, finde ich sowieso bei vielen unseren Gästen eigentlich fast mit das Spannendste, einfach so zu hören, wie die so dazu gekommen sind und welche besonderen Einschnitte es dann im Leben gab, die dann dazu geführt haben, dass man jetzt an der Stelle genau sitzt und dieses und jenes dann genau macht. Ne, das hatten wir ja jetzt schon häufiger bei unseren Gästen.
Ja, absolut.
Ja, das war auf jeden Fall cool. Also nochmal vielen Dank, René. Ja, Carina, und jetzt bist du ja quasi jetzt kurz dann nochmal vor deinen letzten Hochzeitsvorbereitung beziehungsweise vorm Geburtstagskaffee. Und ich hoffe, du hast jetzt nicht mehr heute so viel Stress und du hast eine gute Ablenkung jetzt nochmal hier am Freitagvormittag von deinem ganzen Trubel, der jetzt noch so ansteht und kannst jetzt dementsprechend dann, ja, wie soll ich sagen, nicht entspannt, aber halbwegs entspannt ins Wochenende starten.
Ja, es war auf jeden Fall schön, nochmal eine gute Stunde abgelenkt zu sein und mal was anderes außer Hochzeit zu hören und zu sehen nochmal. Und vor allen Dingen sowas Spannendes. Ich konnte auch wirklich erstaunlicherweise sehr gut abschalten und René sehr gut zuhören. Fand's mega spannend. Und jetzt merke ich aber jetzt, wo du es sagst, dass ich jetzt direkt schon wieder Schnappatmung fast bekomme, ich muss ja nicht mehr so viel machen, aber ja, wie gesagt, es ist einfach aufregend und es sind auch die ein oder anderen Erinnerungen jetzt auf meinem Handy schon hochgeploppt und ich habe auch schon ein paar Anrufe in Abwesenheit. Also mal gucken, was mich jetzt noch erwartet. Aber ansonsten, wie gesagt, alles ganz entspannt. Vorfreude und positive Aufregung. Und ja, das gehört aber, glaube ich, auch einfach dazu, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Carina, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit, die du dir heute dann an dem besonderen Freitag hier genommen hast. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, dann immer her damit. Und dann nochmal danke an René, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und dir, Carina, jetzt, obwohl das dann ja schon vorbei ist, wenn die Folge, eine schöne Hochzeit. Und dann überreiche ich dir wie immer das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, Johannes. Ich wünsche dir natürlich auch ein tolles Wochenende. Dieses Wetter könnte ja besser nicht sein und wünsche natürlich allen Zuhörern auch eine gute Zeit. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis bald.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.